Ich werde heute Abend in meinem Vortrag einen Überblick geben über die ganze Metapraxis. Einiges von dem wurde schon gesagt und einiges wird noch die späteren Schritte beschreiben. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat von Gendun Rinpoche, das ist ein tibetischer Lama, der leider nicht mehr lebt, aber ein großes Zentrum in Frankreich hat. Und er sagt, durch die Entwicklung von liebender Güte und Mitgefühl werden alle Umstände zu einer Gelegenheit, anderen wirklich zu nützen und dadurch für uns zur unmittelbaren Ursache zur Erleuchtung. Also die Metapraxis ist eine ganz wichtige Praxis. Ich möchte also heute Metta, die erste der vier Brahma-Viharas, beschreiben oder himmlische Verweilstätten, wie sie auch genannt werden. Bei der Metapraxis geht es darum, dass wir in uns den Geisteszustand von Freundlichkeit und Großzügigkeit des Herzens kultivieren und freilegen. Metta für uns selber bedeutet, dass wir uns selber die beste Freundin, der beste Freund werden. Dass wir uns selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber freundlicher, mitfühlender und wohlwollender sein können. In der buddhistischen Geistesschulung gibt es vier universelle innere Haltungen oder Zustände, die seit Buddhas Zeiten systematisch trainiert und geübt werden, um unseren Geist in diese Richtung zu lenken. Natürlich werden diese liebevollen, mitfühlenden inneren Haltungen auch in anderen Traditionen geübt und kultiviert. Metta ist ein Pali-Wort und Pali ist die Sprache, in welcher Buddhas Belehrungen zum ersten Mal aufgeschrieben wurden. Und Metta hat die Bedeutung von Freundlichkeit, Wohlwollen, Herzensgüte, die Qualität von in Kontakt sein, verbunden sein, Entschuldigung, annehmen, zulassen. Metta bedeutet Verbundenheit oder Verbindung aufnehmen, sei es mit uns selber oder mit einem anderen Wesen. In Kontakt sein, also nicht abgetrennt sein. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, Metta ist nicht irgendetwas Neues, das wir lernen müssen, sondern diese Geistesqualität, das Potenzial, von dieser Geistesqualität, die sich ganz entfalten kann, die ist uns bereits innewohnend. Metta ist also die erste der vier Brahma-Viharas und sie ist gleichzeitig auch die Grundlage von den anderen. Die anderen drei sind Mitgefühl, Karuna, also nicht mitleiden, sondern Mitgefühl. Dann Mitfreude, Mudita, und die vierte Gleichmut, Upeka oder Gelassenheit und nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit. Metta ist also die Grundlage von den anderen und je nachdem, auf was wir treffen in unserem Leben, mit dieser gütigen, wohlwollenden Grundhaltung, bekommt sie eine leicht andere Färbung. Wenn wir mit dieser herzensoffenen, wohlwollenden Haltung auf Leiden treffen, dann wird es zu Mitgefühl. Wenn wir auf Freude treffen, auf Freudiges, dann wird es zu Mitfreude. Und mit zunehmender Praxis können wir immer mehr in einer inneren Haltung von Gleichmut verweilen, so dass wir nicht mehr überschäumen vor lauter Freude, also ekstatisch werden, aber auch von Leiden nicht in tiefe Abgründe gezogen werden. Die Gleichmut, alle diese Brahma-Viharas werden auch mit Sätzen geübt, systematisch, ähnlich wie die Metta, einfach die Sätze sind anders. Und Gleichmut oder eben Upekkha, Sollte man allerdings als formale Praxis, wird empfohlen, erst als letzte üben, wenn die anderen drei genügend geübt wurden. So wird möglichst verhindert, dass Gleichmut oder eben Gelassenheit mit Gleichgültigkeit verwechselt wird. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir gleichmütig sind, dann sind wir im Kontakt. Bei Gleichgültigkeit sind wir getrennt vom anderen. Es interessiert uns nicht wirklich und geht uns auch nichts an, was beim anderen ist. Bei Gleichgültigkeit. Gleichmut ist im Kontakt. Von den vier Brahma-Viharas wird gesagt, dass sie das beste Heim für uns kreieren. Brahmas hat die Bedeutung von höchsten Göttern dieses Daseins und Vihara bedeutet so viel wie Aufenthaltsort oder Verweilort oder Heimat von Herz und Geist. Diese Zustände oder diese Verweilstätten werden auch unbegrenzt genannt, weil sie eben restlos alle Lebewesen einschließen. Also Brahma-Vihara bedeutet göttlicher oder himmlischer Aufenthaltsort oder Verweilort. Noch einmal, Metta, die erste, die Grundlage von allem ist Freundlichkeit, Herzensgüte oder Großzügigkeit des Herzens und es ist eine der wichtigsten und mächtigsten Qualitäten in unserem Leben und in unserer Praxis. Es ist wirklich die Grundlage. Dann Mitgefühl, Karuna und Mitfreude, die Fähigkeit, sich am Glück von anderen mitzufreuen oder sich zu erfreuen, Mudita. Und als letzte Gleichmut oder inneres Gleichgewicht, Upekkha. Und man könnte auch sagen, diese vier Qualitäten sind unsere eigentliche Grundnatur. Sie sind uns wirklich innewohnend, sie sind angelegt in uns, werden aber oft verdeckt von negativen Zuständen von Herz und Geist. Güte kann sich immer nur dort finden, wo wir sind. Wir müssen die Liebe nicht irgendwo außen suchen gehen. Sie ist innewohnend und wir können sie freilegen. Oder wie es Kabir sagt, du bist auf der Suche nach dem Heiligen. Ich sitze neben dir, Schulter an Schulter. Metta, Freundlichkeit oder Herzensgüte, ist also die erste der vier Brahma-Viharas und wird sehr oft auch als Sanftheit des Herzens bezeichnet. Und Metta ist ein starker Gegenspieler von negativen Kräften. Wenn wir erfüllt sind von Metta, können unheilsame Zustände in uns nicht gleichzeitig präsent sein und wirken. Sie können nicht aktiv sein in diesem Moment. Sie können es vorher und nachher, aber nicht gleichzeitig. Also wenn wir erfüllt sind von Metta, sind negative Geisteszustände abwesend in diesem Moment. Es ist wichtig, dass wir auch den nahen Feind von Metta erkennen, dass uns bewusst ist, dass es das gibt. Das ist die Liebe, die anhaftet, die begehrt, die Abhängigkeit beinhaltet, die Bedingungen stellt. Man könnte auch sagen, es ist eine täuschende oder irreführende Form von persönlicher Liebe, die in einer Form immer eine Gegenleistung will oder sogar haben muss. Das wäre so der nahe Feind von Metta, nicht immer ganz leicht zu erkennen. Und dann gibt es auch noch den fernen Feind von Metta und dieser ist viel leichter zu erkennen, weil Zustände von Herz und Geist wie Hass oder Wut oder alle Formen von Aversion, Neid, Irritation, Eifersucht, Angst, Ärger sind an und für sich schmerzhafte Zustände. Mit Metta im Herzen oder wenn wir in diesem Geisteszustand von Metta sind, ist es egal, welches Lebewesen vor uns steht. Und Metta hat auch eine starke ethische Dimension. Metta ist eine Absichtspraxis. Wir wollen unseren Geiststrom in diese Richtung lenken. Wir wollen frei werden, wir wollen verzeihen können und wir wollen inneren Frieden entwickeln in uns. Die Metta-Praxis zu kultivieren ist eine ganz kraftvolle Absicht. Man könnte sagen, wir rufen im Grunde genommen permanent das Beste in uns auf. Und es kann eine sehr große Hilfe sein, wenn wir Metta in uns entwickeln wollen, wenn wir uns an Menschen erinnern oder, wenn es geht, sogar mit Menschen sein können, die diese Qualität ausströmen. Metta färbt ab, könnte man sagen, oder auch gleich und gleich gesellt sich gerne. Oder sich an Metta-Menschen erinnern, diese Menschen sich immer wieder in Erinnerung rufen mit ihrer Präsenz, mit ihrem Dasein. Also Vorbilder zu haben, kann auch sehr hilfreich sein. Und das müssen nicht unbedingt spirituelle Menschen sein. Es gibt manchmal ganz, ganz einfache Menschen, die diese gütige, wohlwollende, freundliche Herzenskraft in einem unendlichen Ausmaß in sich tragen und das wird dann auch spürbar. Metta führt nie zu Leiden, egal was der andere tut und stellt auch keine Bedingungen. Metta ist auch nicht enttäuscht. Man könnte sich vorstellen, dass Metta wie eine Sonne ist, die alles anstrahlt. Egal, ob die Lebewesen weit weg sind oder nah, freundlich oder unfreundlich, schön, hässlich, bekannt oder unbekannt. Diese Metta-Qualität strahlt sozusagen auf alle Lebewesen gleichmäßig. Oder man könnte auch sagen, dass wir mit jedem Metasatz einen Samen sehen und wir kümmern uns nicht ums Ernten. Wir sehen nur. Oder wir setzen eben Ursachen, die zu einer Wirkung führen werden. Und dann, das ist das Einzige, was wir tun können, diese Ursachen setzen und dann dem Prozess vertrauen. Und unser einziges Bemühen sollte wirklich darin bestehen, denn Geist immer wieder freundlich zu dieser Qualität von Metta zurückzubringen. Und ich möchte hier Sharon Salzberg zitieren. Sie ist eine der Pionierinnen, die die Metta-Praxis sehr früh schon in den Westen gebracht hat. Und ihr Buch empfehle ich nach wie vor sehr. Die Metapraxis, und aus diesem Buch möchte ich kurz zitieren. Mit Metta sehen wir die Saat der Liebe. Und wir wissen, dass die Natur ihren Lauf nimmt und die Saat mit der Zeit aufgehen wird. Einige Samenkörner gedeihen rasch, andere langsam. Unsere Aufgabe besteht nur im Sehen. Jedes Mal, wenn wir in unserem Denken den Wunsch für unser Glück oder das anderer formulieren, erledigen wir unsere Aufgabe. Wir kanalisieren die immense Kraft unserer Gedanken. Für alles Weitere können wir auf die Naturgesetze vertrauen. Sie fördern unentwegt das Aufblühen unserer Liebe. Und, wie Pablo Neruda sagt, vielleicht kann die Erde uns lehren, wie alles im Winter tot scheint und sich später als lebendig erweist. Metta lässt sich also nicht beeinflussen von dem, was die Wesen tun. Es ist vielmehr freundliche Offenheit allen gegenüber. Also Metta ist in diesem Sinn ganz anders als die Liebe, die mit Leidenschaft und oder mit Bedingungen gepaart ist. Wenn hier die Bezugsperson nicht tut, was wir gerne möchten, oder genau das Gegenteil von dem tut, was wir möchten. Dann lieben wir sie nicht mehr oder wir versuchen sie zu manipulieren. Und hier geht es nicht darum zu werten oder dass das eine gut wäre und das andere nicht, sondern es geht nur darum, klar zu sehen, welche Art von Liebe welche Wirkung hat. Also, welche Art von Liebe wir kultivieren wollen. Metta, die Qualität von Metta, schafft immer Offenheit und inneres Gleichgewicht, Verbundenheit. Mit Metta lassen wir den anderen so sein, wie er ist, und wir lassen auch uns so sein, wie wir sind. Bei längerer, formaler Metta-Praxis entsteht bei vielen Menschen oft ein grundloses Gefühl von Glücklichsein. Und hier zeigt sich auch der Gegensatz zur bedingten Liebe, wo wir beginnen zu leiden, sobald die äußeren Bedingungen anders sind, als wir möchten. Manchmal in den Texten wird Metta auch als kühle Energie bezeichnet, die langsam die Hitze von Wut und Aversion und Hass abkühlt. Wenn Metta in einem Menschen stark entwickelt ist, dann hat es immer auch eine Auswirkung oder Ausstrahlung auf die unmittelbare Umgebung. Ich selber konnte das oft sehr deutlich wahrnehmen. Einige Beispiele. Ich bin bei etlichen Belehrungen beim Dalai Lama gewesen und war immer erstaunt, wie diese Menschenmenge über die Tage der Belehrungen immer herzensoffener, freundlicher, es ist immer eine schönere, liebevollere Energie entstanden. Oder einige von euch kennen vielleicht Bruder David Steindl-Rast, ein schon fast 90-jähriger Benediktinermönch. Als wir unser Training zur Dharma-Lehrerin gemacht haben, haben wir als Gruppe mal die Gelegenheit gehabt, mit ihm einen Tag zu verbringen und mit ihm im Austausch zu sein. Und für mich war das so berührend, wie dieser Mensch wirklich eine Ausstrahlung von Güte und Liebe ist und so was Sanftes und Wohlwollendes. Und noch, das leider habe ich Deepa Ma, ich habe hier ein Bild von ihr aufgestellt, nicht persönlich gekannt, aber ich selber habe viel in der Insight Meditation Society in Massachusetts praktiziert und meine Lehrer dort, die haben sie alle gekannt und immer wieder von ihr gesprochen. Und da war auch ein Wissenschaftler, ein Neuropsychologe, der hat mit ihr die haben sie untersucht, das ist eine, diejenigen, die sie nicht kennen, das ist eine Frau, das war eine Frau aus Bengalen, die ganz eine gewöhnliche Frau und die wurde dann sozusagen entdeckt, die hatte ganz tiefe Qualitäten und etwas Besonderes an ihr war offensichtlich, dass sie eine unheimliche Meta-Ausstrahlung hatte. Und Jack Engler, dieser Wissenschaftler, die waren dann in Indien und haben Untersuchungen gemacht mit ihr und Teste gemacht. Und er hat dann gesagt, dass es sehr, sehr beeindruckend war. Sie ist in ein Quartier gezogen mit Häuserblocks, wo viel, also ganz armes Quartier in Kolkata mit armen Leuten und Drogenproblemen und Geschrei und Zank. Und anscheinend hätte sich um sie herum das ganze Quartier beruhigt. Und das hat sich so rumgesprochen. Viele sind dann auch zu ihr in den Meditationsunterricht gegangen. Und er hat dann die Leute gefragt, wie das geschehen konnte, dass das so jetzt ein ruhiges Quartier ist oder ein ruhiger Viertel. Und die Leute hätten gesagt, in ihrer Gegenwart konnte man einfach nicht schreien, das ging nicht. Und wie er das erzählt hat, habe ich gedacht, ja, das. Ich habe auch immer von meinen Lehrern gespürt, also Joseph Goldstein, Jack Kornfield und Jan Salzberg, die sie eben persönlich gekannt haben, wie tief beeindruckt sie von dieser Meta-Qualität von ihr waren. Es gibt übrigens ein ganz kleines Büchlein, das ich sehr empfehlen kann von ihr. Bei intensiver Metapraxis stellt sich bei vielen Menschen, nicht ganz bei allen, aber bei vielen, nach längerer Zeit ein angenehmes Gefühl in der Herzgegend ein. Und ich muss auch sagen, viele Menschen spüren kein Gefühl und es ist nicht wichtig, dass die Gefühle da sind. Die Gefühle sind nebensächlich, weil Metta ist eben eine Absichtspraxis. Und wichtig ist, Metta kultivieren bedeutet, wir üben diese innere Haltung dem Leben gegenüber ein, so dass sich langsam unser Geist in diese Richtung neigt und wir immer mehr unser Herz, unseren Geist in dieser Qualität ruhen lassen können. Es ist also eine innere Ausrichtung, innere Haltung, die wir den Dingen des Lebens gegenüber einnehmen wollen oder immer mehr einnehmen wollen. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass wir in Frieden kommen mit dem Leben, so wie es jetzt ist. Weil sehr oft sind wir in einer inneren Haltung, dass immer irgendetwas noch ein bisschen korrigiert werden sollte. Es ist nie ganz okay, es sollte immer etwas. Und Metta sagt eben, okay, es ist okay, wie es jetzt ist. Und ich möchte hier, habe ich ein Zitat von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen, sehr bekannten Poet und Meditationsmeister über den Frieden. Frieden kann nur im gegenwärtigen Moment existieren. Es wäre lächerlich zu sagen, warte, bis ich dieses hier erledigt habe, dann bin ich frei, um in Frieden zu leben. Was ist dieses hier? Ein Schulabschluss, ein Job, ein Haus, die Abzahlung von Schulden? Wenn du auf diese Weise denkst, wird der Frieden niemals kommen. Es wird immer noch ein nächstes dieses hier geben, das dem Gegenwärtigen folgt. Wenn du nicht in diesem Moment in Frieden lebst, dann wirst du es nie können. Wenn du wirklich Frieden haben willst, musst du hier und jetzt Frieden haben. Sonst bleibt nur die Hoffnung, dass es irgendwann einmal Frieden sein wird. In der formalen Metta-Meditation üben wir diese innere Haltung, um sie natürlich dann in unseren Alltag tragen zu können. So dass diese Metta-Grundhaltung, diese wohlwollende Haltung langsam so zu einer Grundeinstellung wird. Oder man könnte sagen, zu einem Standby-Modus, dass wir unser Herzgeist daran gewöhnen, in diesen Modus zu gehen. Wenn wir erfüllt sind von Metta, nehmen wir bedingungslos an, wie das Leben ist, und wir sehen das Gute in uns, aber dann auch in anderen. Metta nimmt uns selber und andere an, wie wir sind, und bringt uns selber und, wenn wir mit anderen sind, auch anderen Wertschätzung entgegen. Und wie ich schon einmal gesagt habe, Metta bedeutet wirklich, dass wir Ja sagen zu unserer ganzen Unvollkommenheit. Denn nur wenn wir zu uns selber, zu unserer Unvollkommenheit Ja sagen können, können wir auch andere in ihrer Unvollkommenheit akzeptieren. Oder wie jemand sagte, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, liebe deinen bösen Nachbarn mit deinem ganzen bösen Herzen. Sehr oft wird die formale, traditionelle Metta-Meditation mit der machtvollen Übung des Vergebens begonnen. Es ist die Fähigkeit, verzeihen und vergeben zu können, die es ermöglicht, dass wir nach Verletzungen unser Herz wieder öffnen können. Wichtig ist hier, dass uns bewusst ist, Vergebung ist ein Prozess. Das können wir nicht erzwingen oder einfach machen. Aber wir können auch hier unseren Geist üben, sich in diese Richtung zu neigen, dass wir leichter vergeben, verzeihen können. Denn Erst wenn wir vergeben können, erlaubt es uns, eine verletzende, schmerzliche Vergangenheit loszulassen und wieder unbelastet in die Zukunft zu schauen. Verzeihen oder vergeben ist im Grunde genommen ein Geschenk, das wir uns selber machen. Also wenn wir vergeben können, wenn Vergebung geschieht, dann hören wir auf, uns eine bessere Vergangenheit zu wünschen. Wenn wir lernen zu verzeihen und zu vergeben, dann fällt es uns oft leichter zu leben und manchmal auch leichter zu sterben. Und ich selber habe das einmal sehr, sehr eindrücklich erlebt. Ich war früher Krankenschwester und habe viel mit sterbenden Menschen gearbeitet, also auf einer Station, wo die Leute dann meist auch gestorben sind. Und ich hatte damals eine Frau gepflegt, die war ziemlich verspannt und alles war schwierig. Und sie hatte einen jüngeren Mann, er hat sie rührend gepflegt, es war ihr zweiter Mann. Und sie war schon ziemlich, also man wusste, sie wird bald sterben, aber sie war sowas von angespannt und auch verbittert. Und ich konnte es eigentlich nicht verstehen, weil dieser Mann war wirklich rührend zu ihr. Und soweit ich das sehen konnte, war eigentlich alles okay. Und dann habe ich aber irgendwie mal per Zufall erfahren, dass sie aus erster Ehe einen Sohn hat. Und dass sie sich mit dem total zerstritten hatte und keinen Kontakt mehr schon seit 20 Jahren. Und ich habe sie dann gefragt, ob man ihn nicht wenigstens informieren dürfte, dass sie im Sterben liegt. Nein, sie will gar keinen Kontakt mehr. Und ich hatte das Gefühl, das ist wirklich schwierig. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nicht dürfen hätte. Und ich habe diesen Sohn ausfindig gemacht und habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, dass seine Mutter schwer krank ist und nicht mehr lange leben wird und dass sie nicht möchte, dass ich ihm das sage. Und ich habe ihm einfach gesagt, ich hätte das Gefühl, er sollte das wissen. Und er ist dann gekommen und erst war sie natürlich ein bisschen schockiert und sie haben sich wirklich versöhnt. Es war sehr, sehr berührend zu spüren, was in diesem Sterbezimmer passiert ist. Und kurz darauf konnte sie wirklich friedlich sterben. Und das war wirklich für mich so ein Beispiel, was Vergebung, Verzeihung machen kann. Weil ich denke, wenn wir nicht vergeben können, nicht verzeihen können, das bindet uns an den Menschen, den wir nicht vergeben können. Ja, zurück zur Metta-Meditation. Vieles von dem wurde schon gesagt. Die eigentlich formale Metta-Meditation wird mit Sätzen geübt, die benennen, was wir wünschen, erst für uns und dann für andere. Und wir wiederholen diese Sätze immer wieder. Wir beginnen, indem wir uns freundlich, wohlwollend, verzeihend selbst begegnen und schließen Freundschaft mit uns selber und nehmen uns so an, wie wir sind. Ich habe die Metta-Sätze auch ein bisschen erläutert. Möge ich sicher sein im Sinne von das Grundgefühl entwickeln, was auch immer geschieht im Leben. Ich kann damit umgehen, ich kann damit sein. Und möge ich beschützt sein und eben von inneren und äußeren Gefahren, also innere Gefahren wie Gier, Hass in allen Ausprägungen, und Täuschung, einfach all die unheilsamen Reaktionsweisen von Herz und Geist. Dann Bereich, möge ich glücklich sein, der Bereich, möge ich gesund sein oder mit meiner Krankheit in Frieden sein oder mich heil und ganz fühlen, trotz meiner Krankheit oder meinen Schwierigkeiten. Und dann der Bereich von leicht unbeschwert, möge ich froh und unbeschwert leben oder leicht leben. Der unmittelbare Grund für das Aufsteigen von Metta ist, dass wir das Gute in uns und im anderen sehen und wertschätzen und Kontakt aufnehmen. Wir erinnern uns an etwas, was wir in uns selber wertschätzen können Oder, das habe ich auch erwähnt, wir können auch kurz uns an eine Situation erinnern in unserem Leben, wo wir gespürt haben, jetzt geht unser Herz wirklich auf. Wir sind voller Liebe. So vielleicht bei einem Lebewesen, wo wir merken, da ist jetzt wirklich der Wunsch da, dass dieses Wesen glücklich ist. Ich selber habe das mal, ich glaube, am deutlichsten erlebt, als mein erstes Großkind zur Welt gekommen ist. Als ich dann dieses kleine Wesen in den Armen hatte, hatte ich das Gefühl, diesem Wesen wünsche ich wirklich zutiefst das Beste, im Wissen, dass auch dieses Wesen Leiden erfahren wird. Aber einfach diese Herzoffenheit. Also wenn wir uns an einen solchen Moment erinnern können, das kann in der Natur sein, mit einem Kunstwerk, Musik oder was immer, kann das auch so eine gute Verbindung sein, um mit der Qualität von Metta Kontakt aufzunehmen. Oder eben etwas, was an uns gut ist. Wir haben alle gute Eigenschaften. Aber meist sind wir mehr fokussiert auf das, was noch nicht so gut ist, was wir noch verbessern möchten. Und Metta nimmt aber auf, Kontakt auf mit dem Guten, dem Wertzuschätzenden. Und hier geht es nicht darum, dass wir Negatives in uns selber unterdrücken oder nicht sehen wollen, sondern wir richten ganz bewusst unser Aufmerksamkeit auf das Gute und nehmen Verbindung damit auf. Und indem wir dem Bedeutung geben und Kontakt aufnehmen, es wertschätzen, kann es wieder mehr aufscheinen in uns. Dann richten wir unser Gewahrsein auf den Herzraum. Und wenn ich sage, Herzraum, ist nicht das physische Herz gemeint, sondern wirklich dieser ganze Bereich des Herzraums, und sagen von da daher unsere Wünsche, dass es nicht so eine kopfige, kognitive Sache bleibt, dass es wirklich vom Herzen herkommt und auch der ganze Körper damit schwingt. Wichtig ist noch, es ist ein Wunsch und nicht ein Befehl und auch nicht eine Affirmation. Und so gut es geht, sollten wir die Metta-Sätze nicht mechanisch repetieren, das passiert natürlich ab und zu, vor allem wenn wir es wirklich gut drin haben. Und wenn wir merken jetzt, man kann ja sehr gut, wenn wir geübt sind, die Metasätze sagen und etwas völlig anderes denken. Und wenn wir das bemerken, einfach wieder die Sätze mit Bedeutung füllen, uns bewusst sein, was wir sagen und es wirklich meinen. Klar, hell, wach. Also im Kontakt sein mit der Bedeutung der Worte. Und so kultivieren wir die Fähigkeit, die Wünsche wirklich zu meinen. Und wie ich das auch schon euch eingeladen habe, für viele Menschen kann es wirklich hilfreich sein, wenn wir uns kurz selbst berühren, Herzraum oder irgendwo, es kann auch das Gesicht sein, einfach kurz spüren, wie das ist, wenn wir uns berühren. Und für viele kann das sehr hilfreich sein in dieser Praxis. Ein weiterer Punkt, das haben wir noch nicht erwähnt, kann auch sein, bei der Brahma-Vihara-Praxis, bei der Metta-Praxis ist es wirklich wichtig, dass wir mit dem üben, was hilft, was es uns leicht macht. Was für viele Menschen auch hilfreich ist, dass wir uns zum Beispiel vorstellen, dass diese Metta-Qualität, diese Güte, diese Quelle in unserem Herzraum ist. Und mit jedem Satz stellen wir uns vor, wie wenn dies ein freundlicher, wohlwollender Strom, Energiestrom oder einfach Energie durch unseren Körper fließt, den ganzen Körper ausfüllt, die Knochen, die Organe, die Haut, die Zellen, alles wird erfüllt von diesem wohlwollenden, freundlichen Wunsch. Und das kann auch helfen, vielleicht, dass wir mehr anwesend und präsent sind mit der Praxis. Es ist für uns westliche Menschen außerordentlich wichtig, dass wir genügend Metta für uns selber kultivieren, weil es bei uns recht viele Menschen gibt, die an einer subtilen Selbstablehnung leiden, also sehr harsch mit sich selbst oft umgehen. Und hier ist es eben wichtig, dass wir uns selber Respekt, Wertschätzung entgegenbringen. Metta für sich selber ist heilend. Wichtig ist aber eben, dass wir wirklich meinen, was wir sagen und es nicht einfach so runterleihen. Wenn wir nicht genügend Liebe und Zuwendung und Wertschätzung für uns selber empfinden, dann kann unsere Wertschätzung für andere Menschen oder andere Lebewesen auch nur begrenzt sein. Und es wird dann schwierig, anderen wirklich wertschätzend und herzoffen zu begegnen mit Liebe. Und da geht es eben wirklich darum, uns anzunehmen, so wie wir jetzt sind. Ja zu uns selber zu sagen, auch wenn vieles vielleicht an uns nicht so ist, wie wir das gerne hätten. Wenn wir denken, ja, ich kann schon Ja zu mir sagen, wenn das noch ist oder wenn das noch ist. Nein, es ist wirklich ein radikales Ja. Möge ich glücklich sein, so wie ich jetzt bin. Wichtig ist auch, dass wir ab und zu hinspüren, wie wenn wir die Wünsche empfangen. Wir können uns die Wünsche sagen, aber mehr auf der empfangenden Seite sein. Dann ein wichtiger Punkt ist auch, auf den inneren Ton zu achten. Wie sagen wir die Metta-Wünsche? Ist es wirklich ein Wunsch, möge ich glücklich sein? Oder schwingt damit, möge ich endlich glücklich sein? Einfach hier schauen, wie sind wir da dran und dann immer wieder zu diesem sanften, freundlichen kommen. Hier möchte ich seine Heiligkeit, den Dalai Lama, zitieren. Ich glaube, ich habe es dabei. Ja, hier. Der Dalai Lama sagt, wer wahres Mitgefühl anderen gegenüber entwickeln möchte, muss sich selbst erst eine Basis schaffen, auf der er Mitgefühl kultivieren kann. Und diese Basis ist die Fähigkeit, sich mit seinen eigenen Gefühlen verbinden und für sein eigenes Wohlergehen sorgen zu können. Um sich um andere kümmern zu können, ist es notwendig, für sich selbst zu sorgen. Dann als nächsten Schritt, da werden wir wahrscheinlich morgen weitergehen, in der Metta-Meditation wählen wir traditionellerweise eine Person aus oder ein Lebewesen, welches in die Kategorie von Wohltäter oder Wohltäterin oder Mentor, Mentorin fällt. Also jemand, für den wir Wertschätzung empfinden, Wohlwollen empfinden. Es wird gesagt, dass die Metta-Praxis ist ja auch vor allem eine Sammlungspraxis, dass es für unsere Sammlung besser ist, wenn wir jemanden wählen, der noch lebt. Und es sollte auch nicht eine Person sein, zu der wir eine sexuelle Anziehung oder eine Abhängigkeit spüren. Und das heißt nicht, dass wir für solche Menschen nicht auch Metta empfinden. Aber es ist einfach hilfreich, dass wir unterscheiden lernen, was ist Metta, Güte, Freundlichkeit, Wohlwollen und was ist Anhaften und Begehren. Dass wir das immer klarer unterscheiden können. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wir stellen uns diese Person vor, wir visualisieren diese Person oder wir haben einfach ein Gespür für die Präsenz von dieser Person. Und wünschen dann vom Herzen her unsere Metta-Wünsche dieser Person. Mögest du glücklich sein. Wir wiederholen die Sätze wieder langsam, rhythmisch und machen uns die Bedeutung klar. Und hier sieht man, dass es eben wichtig ist, dass wir Sätze für uns selber wählen, die wir dann genau gleich für andere Lebewesen auch benutzen können. Weil wenn wir dann noch überlegen müssen, ja, aber dieser Person muss ich jetzt was anderes wünschen, dann wird es einfach zu kompliziert, weil wir wollen mit dieser Praxis ja den Geist sammeln und quasi einspitzig machen, dass es dann wirklich so klar ist, die Richtung. Vier Punkte sind wichtig bei der Praxis. Also selbst körperliche Präsenz spüren, den Körper wahrnehmen, dass es eben nicht so kopflastig wird. Die Person visualisieren oder ein Gespür von der Präsenz oder der Energie von dieser Person haben. Die Sätze rhythmisch sagen, langsam sagen, nachspüren nach jedem Satz und die Bedeutung klar, hell wissen, wirklich meinen, was wir sagen. Und noch einmal, die Gefühle, die auftauchen, die sagen nichts aus über die Qualität von unserer Metapraxis. Das können angenehme Gefühle sein, aber sehr, sehr oft tauchen auch schwierige Gefühle auf, wie Trauer, Einsamkeit, Aversion, Sehnsucht. Ganz viele Gefühle können auftauchen, Verzweiflung, weil die Metapraxis gibt eben wirklich Raum, dass alles sein darf. Das öffnet viel Raum. Man könnte vielleicht sogar sagen, auch wenn schwierige Gefühle auftauchen, zeigt das im Grunde genommen, dass die Praxis wirkt. Wichtig bei schwierigen Gefühlen ist nur, dass wir nicht in die Geschichte reingehen, weil die Geschichte taucht ja sehr oft mit Gefühlen auch auf, dass wir hier versuchen, wirklich die Gefühle wahrzunehmen, sein zu lassen, einschließen und bei der Metapraxis bleiben. Egal, was auftaucht, wir machen einfach weiter, sanft, kontinuierlich. Metta schließt alles ein, auch alle Gefühle, auch alle schwierigen Gefühle. Manchmal wird es zu schwierig und dann kommen wir wieder, immer wieder da zurück, wo es einfacher ist. Und meist ist das zu uns selber. Weil bei aller Brahma-Vihara-Praxis ist immer Sanftheit angesagt, also nie forcieren. Und zu schwierig bedeutet, dass wir vielleicht, wenn wir mit dem Wohltäter oder der Wohltäterin üben, dass wir merken, wir sind immer wieder in Gedanken in der Geschichte, die wir mit dieser Person haben. Also wir denken dauernd über Sachen mit dieser Person nach. Das kann dann zu schwierig sein. Dann gehen wir wieder zu uns zurück und nach einiger Zeit können wir wieder mit dem Wohltäter, der Wohltäterin üben. Denn wir wollen ja bei dieser Praxis nicht Aversion und Verdrängen kultivieren, sondern wirklich Metta und Wohlwollen. Ich selber habe mal auch in der Insight Meditation Society in Massachusetts 6 Wochen Metta gemacht, Metta-Retreat. Und ich wusste damals schon, dass ich dann später werde unterrichten. Und ich habe gedacht, ich will also durch diese Kategorien alle durch, wirklich alles gut kennenlernen. Und zum Glück hatte ich 2-mal in der Woche ein Gespräch mit Lehrer, Lehrerinnen. Und die haben mich sicher 3 Wochen immer wieder gesagt, nein, du musst zu dir zurück. Noch nicht Zeit, geh zu dir zurück. Weil sie einfach gespürt haben, dass da sehr viel Begehren und Wollen und Leistungswille drin ist. Und das Begehren oder Wollen, etwas erreichen wollen, ist nicht Metta, das ist eben Gier, das ist Wollen. Und das können wir genügend. Metta kultivieren bedeutet wirklich, dass wir keine Erwartung haben, dass wir wirklich nur diese Samen pflanzen und uns ums Ernten nicht kümmern oder Ursachen setzen und darauf vertrauen, dass es eine Wirkung geben wird. Sich immer wieder an die Sätze zu erinnern, braucht Bemühen. Immer wieder alles loslassen und zu den Sätzen zurückkommen. Das habt ihr jetzt schon gemerkt. Das ist wirklich, braucht Bemühen. Und wie bei aller anderen Praxis, wie bei der Vipassana-Praxis, diejenigen von euch, die sie kennen, ist wirklich die Kontinuität der Schlüssel zum Erfolg und nicht das starke Bemühen, das willensmäßige, angestrengte Bemühen, sondern das entspannte, aber kontinuierliche Dranbleiben, immer wieder zurückkommen. Und einige Beispiele oder Bilder, die dieses Bemühen vielleicht beschreiben können, wir können uns vorstellen, wir müssen ein Riesenrad in Schwung bringen. Und das braucht am Anfang viel Kraft, dass es sich ein bisschen bewegt. Wenn es aber mal ein bisschen rollt, dann können wir mit der Zeit immer nur noch so einen kleinen Schubs geben. Und das bleibt in Bewegung. Und die Metapraxis, die wird tatsächlich so, wenn wir dranbleiben. Oder diejenigen von euch, die Schlittschuh laufen können. Ich habe als Kind viel Schlittschuh gelaufen. Da braucht es am Anfang ja auch, dass man sich so ein bisschen bemüht und Schwung reingibt. Und dann, wenn man mal die Geschwindigkeit hat, braucht es nur so ganz kleine Schubser und das fliegt über das Eis. Und das passiert wirklich mit der Praxis, aber es braucht eben die Kontinuität. Weil wenn wir immer wieder Lücken geben und uns Zeiträume geben, wo wir die Praxis total sein lassen, dann braucht es immer wieder das Anfangsbemühen. Es ist also wirklich das entspannte, aber kontinuierliche Dransein. Und dann beginnt Metta zu fließen und wird dann zum Selbstläufer. Ich habe bei mir auch in diesem längeren Metakurs nach einiger Zeit, ich war wirklich intensiv dran, habe ich gemerkt, das wird dann wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, weil der Geist denkt nicht mehr viel anderes als diese Metasätze. Und man merkt sehr schnell und kann den Geist auch schnell wieder zurückbringen. Und es ist wunderbar, wenn man in der Nacht erwacht und als erstes kommt ein Metasatz. Oder am Morgen, wenn man erwacht und als erstes kommt ein Metasatz. Und das ist wirklich ein wunderbares Gefühl und es zeigt auch deutlich, wie die Sammlung, was das mit uns macht, wenn unser Geist mal so nicht mehr überall hinrennt, sondern eine Richtung eingeschlagen hat. Leider ist es dann halt im Alltag auch wieder zurückgegangen. Aber ich merke bei mir, dass es deutlich, deutlich leichter auch im Alltag kommt. Also, wenn ich manchmal durch die verstopften Bahnhöfe gehe und selber sehr pressiert bin, plötzlich merke ich, Ingeborg, die sind doch alle, wollen nur glücklich sein, mögen wir alle glücklich sein. Und das macht dann sofort etwas mit mir und vorher sind alle Feinde, die mir da vor den Beinen rumspringen. Und dann plötzlich merke ich, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Oder mir kommt jetzt gerade noch ein Beispiel in den Sinn. Die Lehrerin, bei der ich die MBSR-Ausbildung gemacht habe, Ulrike Kesper-Grossmann, wunderbarer Mensch, die hatte Krebs. Sie ist dann auch an dem gestorben, aber sie hatte das schon Jahre vorher. Und sie hat erzählt, sie sei damals in Amerika gewesen und dann immer zu dieser Chemotherapie. Diese Zentren waren immer unterirdisch in den Krankenhäusern und sie sei durch diese Gänge gegangen und all diese Leute, die so schwer krank sind und das Elend. Und plötzlich sei ihr in den Sinn gekommen, dass sie eigentlich Meta für alle machen kann, die ihr begegnen, und das hätte schlagartig so viel verändert von der Art, wie sie da durch diese Gänge mussten. Und ich habe das selber auch probiert und merke, es macht wirklich etwas mit uns, wenn wir unseren Geist von der Angst oder von der Verzweiflung versuchen wegzunehmen, auf diese Metaqualität bringen und die Verzweiflung und die Angst einschließen. Nicht dagegen ankämpfen, einschließen. Wichtig bei der Metameditation geht es einerseits um die Transformation von uns, also einerseits, es geht vor allem um die Transformation von unserem Herzen. Ob unsere Wünsche für den Empfänger in Erfüllung gehen, darauf haben wir keinen Einfluss. Im Grunde genommen machen wir die Praxis, damit sich unser Herz transformiert und immer mitfühlender, gütiger, wohlwollender wird. Auf der anderen Seite wird die Metapraxis natürlich auch geübt, um Sammlung zu entwickeln. Und die kann man wirklich so tief und so konsequent üben, dass man in die Vertiefungszustände kommen kann, in Jhanas. Aber das ist für die allermeisten von uns nur in sehr langen Retreats möglich. Die meisten, es gibt einige Ausnahmen, aber die meisten von uns können das nicht einfach so in 2 Tagen. Dann als nächsten Schritt wählen wir einen guten Freund oder eine Freundin. Das ist also jemanden, den wir immer noch gut mögen und der uns nahe ist, für den wir angenehme, wohlwollende Gefühle haben. Aber vielleicht gibt es ab und zu schon eine Irritation. Oder es gibt ab und zu Meinungsverschiedenheiten und wir merken, es ist nicht mehr ganz so einfach. Auch hier wählen wir eine Person, zu der wir nicht eine sexuelle Anziehung spüren, weil wir ja eben nicht begehren und anhaften üben wollen, sondern Metafreundlichkeit. Auch hier Kontakt aufnehmen mit etwas Gutem, das wir an diesem Mensch wertschätzen können und dann mit dem üben. Als dritte Person werden wir dann eine neutrale Person auswählen, um mit dir Metta zu üben. Ihr seht, das sind so Stufen, die langsam ein bisschen herausfordernder werden. Und eine neutrale Person zu wählen, kann manchmal recht schwierig sein, weil sehr oft ist beim ersten Kontakt oder beim ersten Blick manchmal sogar schon so leicht eher eine Sympathie oder eher eine Antipathie. Und wenn wir dann zu der neutralen Person kommen, kann es am einfachsten sein, vielleicht jemanden zu wählen, den wir bis jetzt noch gar nicht besonders bemerkt haben. Ich habe auch bei diesem langen Metakurs habe ich eine Person speziell gewählt, die saß 3 Sitze neben mir und ich hatte die nie wirklich angeschaut. Und das war dann meine neutrale Person. Und das war sehr, sehr spannend mit dieser zu üben, weil die war sehr schnell nicht mehr neutral. Die wurde dann eine Freundin und mit der Zeit sogar wie eine geheime Liebe, weil niemand wusste es. Und am Morgen, wenn ich runterkam, habe ich als erstes geschaut, trinkt sie heute ihren Kaffee jetzt dort auf der Treppe? Oder wenn sie später war, habe ich schon gedacht, ist sie krank? Oder ich habe mit der Zeit sogar gewusst, was sie gerne isst. Und das war wirklich spannend zu sehen, was mit uns geschieht, wenn wir Kontakt aufnehmen mit jemandem. Wenn wir jemanden bewusst wahrnehmen, was das mit uns macht. Es zeigt eben, dass ganz viel von unserer Wahrnehmung über eine Person in unserem Geist passiert und nicht in der Person ist. Bei einer neutralen Person kann manchmal am Anfang die Sammlung ein bisschen zurückgehen. Kann, muss aber nicht, weil wenig Affektivität da ist zu Beginn. Dann als eine noch schwierigere Stufe wählen wir den sogenannten Feind, die Feindin oder die schwierige Person. Und hier ist es ganz wichtig, das sagen wir immer und die meisten hören das nicht oder wollen es nicht hören. Hier ist es ganz wichtig, dass wir nicht die allerschwierigste Person nehmen, die uns am tiefsten verletzt hat in unserem Leben. Weil wir sind ja am Üben und wenn wir unsere Muskeln üben, dann üben wir auch nicht gleich mit 100 Kilo, sondern so viel wie leicht geht. Also eine Person, bei der wir vielleicht immer noch prinzipiell sie nicht schlechte Gefühle haben, aber vielleicht eine Person, die ab und zu unsere Knöpfe drückt, wo wir merken, wenn die das sagt oder das macht, dann Und dann genau gleich, wir visualisieren diese Person und wir schauen, dass wir etwas an dieser Person finden, das wir wertschätzen können. Das kann nicht ganz einfach sein. Ich habe in einem Haus gewohnt und die Abwartin, die auch im Haus gewohnt hat, die, ich weiß nicht warum, aber die haben mich viel schikaniert, also mein Fahrrad geküffelt. Wisst ihr, was das ist? Aus die Luft raus, immer wieder und solche Sachen und in mein Schlafzimmer mit dem Wasserschlauch gespritzt und so. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Abneigung gegen diese Leute. Und dann habe ich mit ihr geübt, mit der Frau, und habe gedacht, was könnte gut an der sein? Und dann habe ich gemerkt, sie ist zu meiner Katze ganz nett. Sie hat zwar, meine Katze brauchte Diätfutter und sie hat ihr dann anderes Futter gegeben, aber ich habe gemerkt, sie hat wirklich meine Katze gern und hat gedacht, die hat Hunger, weil die wollte natürlich lieber anderes Futter. Und dann habe ich gemerkt, doch, die ist wie ich, die hat Katzen gern. Und das war dann das Eingangstor, das ich mit dieser Person üben konnte. Manchmal kann es auch sein, wenn wir eine schwierige Person wählen, dass Angst aufkommen kann. Und dann müssen wir schauen, dass wir uns erst an einen sicheren Ort bringen. Die Person vielleicht ein bisschen weit weg oder sogar auf eine Insel im Meer draußen. Was immer hilft. Es sollte einfach nicht sadistisch sein. Also es sollte dieser Person gut gehen. Aber wir dürfen uns auch schützen. Auch hier einfach praktizieren, ohne zu schauen, ob es schon wirkt. Wirklich die Praxis nicht dauernd evaluieren. Einfach Ursachen setzen oder Samen setzen und uns nicht ums Ernten kümmern. Weil wenn wir immer evaluieren, ist das der Zweifel, eines der 5 Hindernisse, das Jukka heute erwähnt hat. Einfach tun. Tut diese Praxis einfach. Gebt, wenn der Zweifel kommt, gebt ihm nicht viel Beachtung. Sagt ihm, okay, Zweifel, du bist da, Mittwochmittag beschäftige ich mich mit dir. Aber jetzt mache ich die Praxis. Hier uns auch bewusst machen, dass eine Person, die anderen Schaden zufügt, selber leidet. Denn aus einem friedlichen, freundlichen Geist entsteht kein Wunsch, anderen zu schaden. Und das kann uns manchmal helfen, dass wir mit einer schwierigen Person auch Metapraxis ganz echt aus vollem Herzen machen können. Metta kann manchmal auch bedeuten, dass wir nicht alles akzeptieren, was diese Person tut, dass wir ihr klare Grenzen setzen. Und auch hier hat Sharon Salzberg ein wunderbares Beispiel in ihrem Buch erwähnt. Sie hat da gesagt, dass sie eben Metta praktiziert hat in Indien und dann kam sie mal spät am Abend nach Hause, wurde sie in einer Ritschka nach Hause gefahren und dann kam ein besoffener, riesiger Mann auf sie zu. Sie war damals eine junge Frau und wollte sie rauszerren. Und sie war ganz starr und wusste nicht, was tun. Zum Glück ist nichts passiert. Und dann sei sie ins Zentrum gegangen und Munindra, der ihr Lehrer war, sie hätte ihm das erzählt und er hätte sie dann voller Mitgefühl angeschaut und gesagt, aber Sharon, du hättest doch deinen Schirm nehmen sollen und ihn diesem Kerl über den Kopf schlagen. Das kann wirklich auch das bedeuten, dass wir uns schützen und den anderen schützen, dass er nicht etwas macht, was schlechtes Karma für ihn bringt. Es wird auch gesagt, dass es manchmal nötig ist, jemanden aus dem Haus zu werfen, dass wir diese Person nicht aus unserem Herzen werfen müssen. Metta für die schwierige Person bedeutet, dass wir ihr Glück und Frieden wünschen, auch wenn wir nicht einverstanden sind, dass sie tut, was sie tut. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass wir hier immer unterscheiden zwischen dem, was eine Person tut, der Tat, und der Person selbst. Wir wissen ja von uns selber, dass wir Anlagen zu beidem haben. Und die Frage ist immer, welchem Impuls geben wir nach? Und dass wir der Person Metta wünschen können und das heißt nicht, dass wir okay finden, wenn sie etwas Schädliches tut. Ja. Nach längerer Metta-Praxis färbt unsere Metta-Praxis die Wahrnehmung von dieser Person. Und auch ich konnte das damals so deutlich spüren bei diesem Kurs. Ich hatte damals einen Kollegen und der hat mich sowas genervt, einfach die Art. Wir waren zusammen in einer Gruppe, wie er gesprochen hat, wie lange er gesprochen hat. Wenn er den Mund aufgetan hat, dann war ich schon immer innerlich. Und ich habe den dann als schwierige Person gewählt. Und das war wirklich lustig. Als ich nach Hause gekommen bin, ist das ein echter Freund von mir geworden. Also er war immer noch ein bisschen komisch und so. Skurril, würde ich sagen, aber es hat mich überhaupt nicht mehr genervt. Ich fand es einfach oft lustig und komisch. Leider ist er gestorben vor einigen Jahren. Ja. Also Metta mit einer schwierigen Person bedeutet eben, dass wir auch dieser Person Wohlwollen und Glück wünschen können und dass wir, wenn nicht wir diese Person wirklich mit der Zeit gut mögen, dass zumindest ein friedliches Koexistieren möglich wird. Und dann als letzten Schritt in der Metapraxis praktizieren wir Metta für alle Lebewesen ohne Ausnahmen. Und hier suchen wir Formulierungen, die das Gefühl von Grenzenlosigkeit einschließen vom ganzen Leben. All die unzähligen fühlenden Existenzen. Und immer daran erinnern, bei allen Lebewesen sind wir eingeschlossen, wir gehören auch dazu. In der buddhistischen Kosmologie wird von 7 Daseinsbereichen ausgegangen. Wir können das natürlich auch als Metaphern schauen für innere Zustände, in denen wir uns ab und zu aufhalten, also die 7 Daseinsbereiche. Das sind mal alle weiblichen und alle männlichen Wesen, dann alle Erleuchteten und alle Unerleuchteten, alle Devas und Brahmas, also Wesen in den himmlischen Bereichen, dann alle Menschen, die sowohl Freude als auch Schmerzen erleben, und alle Wesen in den unteren Welten, die viel Leid erleben. Eine andere Form der unbegrenzten Metta-Meditation ist, dass wir die Metta-Wünsche in die verschiedenen Himmelsrichtungen wünschen. Also nach Osten, Südosten, Süden, Südwesten, Westen, Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten, oben, unten, einfach rund um uns. Wenn wir lange intensiv Metta Retreats machen zur Sammlungspraxis, dann können die verschiedenen Gruppen von Lebewesen noch kombiniert werden mit den verschiedenen Himmelsrichtungen und den verschiedenen Sätzen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, braucht das dann unheimlich viel Konzentration, und das geschieht den meisten, also den meisten Menschen, ihren Geist kann das auch nur nach längerer Metapraxis tun, wenn der Geist sehr gesammelt ist und kaum mehr andere Gedanken aufsteigen können. Das wäre so ein Überblick über die Metapraxis. Und jetzt möchte ich abschließen mit einem kurzen Auszug aus Buddhas Lehrrede von der liebenden Güte aus dem Metta-Sutta. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß, mittel oder klein, ob zart oder grob, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, ob geboren oder einer Geburt zustrebend, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte jemand anderen aus Ärger oder Überwollen, wünsche man niemand irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einziges Kind beschützt und behütet, so mögen auch wir unser Herz für alle Wesen und die ganze Welt in uneingeschränkter Güte öffnen. Möge unsere Herzensgüte in die ganze Welt ausstrahlen und sich ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung nach oben, nach unten und nach allen Seiten ausdehnen. Ob im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen, mögen wir unermüdlich diese Geisteshaltung entfalten. Dies nennt man Verweilen in der höchsten Gesinnung.